wenn du es halt auf Brechen und Biegen durchziehst, wirst du auch auf Brechen und Biegen daran scheitern.
Zuckerjunkies, Folge 458. Dieser Podcast ist für alle, die mit Typ 1 Diabetes leben und handeln, statt jammern wollen. Ich bin Sascha, selbst Typ 1 Diabetiker und überzeugt, Selbstmitleid bringt dich nicht weiter. Denn am Ende steht zwischen dir und deinem Diabetes nur eins, die Bullshit-Story, die du dir jeden Tag erzählst. Lass uns diese Geschichte umschreiben, gemeinsam. Hallihallöchen, meine Zuckerakrobaten da draußen. Meine heutige Leitung geht, na, wer hätte es wieder gedacht? Berlin. Also ich mache mal Strichliste. Ich glaube, bald alle Einwohner von Berlin am Mikro gehabt, wenn das so weitergeht. Ja, was soll ich sagen? Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir im Interview. Der ist mir aufgefallen, ich glaube zuerst ist er bei Instagram ist er mir irgendwie über die Füße gestolpert. Dann habe ich auf einmal gesehen, ey, krass, das ist ja auch noch ein Podcast-Kollege. Der Kerle geht mit dem Thema, Anführungszeichen, Diabetes Typ 2, wir haben es gerade jetzt gemacht, das ist gar nicht so sein Fokus, sondern er nimmt einfach uns auf eine Reise mit zum ganzen Thema Abnehmen, Leben dazu, Einstellung etc. pp. Und also wer ihn jetzt noch nicht kennt, ja, von den Serda, von Feducation, also dann weiß ich auch nicht, habt ihr irgendwie eure Hausaufgaben noch nicht gemacht. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch, mit ihm ein bisschen zu quatschen, ja, was so seine Mission ist, wie er angefangen hat, warum er das macht und so weiter und so fort. Das wollen wir hören. Jetzt erstmal recht herzlich willkommen, Serda. Hallöchen.
Ja, grüß dich. Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Also man muss, weiß, ich habe immer das Gefühl, ihr Influencer, ihr habt irgendwie nie Zeit. Das sieht immer so aus, als ob ihr ständig am Produzieren seid.
Und du machst ja alles. Ich bin aber auch kein Influencer. Nee, ich bin aber auch kein Influencer.
Aber du bist gut unterwegs.
Ja, mit genügend Vorlauf glücklicherweise, um auch mal irgendwie eine oder zwei Wochen Luft zu holen. Weil es ist ja nicht mein Hauptjob, meinen eigenen Podcast zu machen. Aber tatsächlich ist das, was ich normalerweise mache, und zwar hinter dem Mikrofon zu agieren, meine Berufung. Und die habe ich dann irgendwann mal dafür genutzt, zu sagen, ich fange jetzt an, meinen eigenen Podcast zu machen.
Das heißt, du bist beruflich jetzt auch in dieser Szene unterwegs für Podcasts?
Genau, oder? Ich bin Podcast-Produzent.
Nicht dein Ernst?
Richtig, ja doch.
Oh, Yoda.
Yoda. Nein, so weit würde ich nicht gehen.
Oh, cool. Ja, geil. Dafür war jetzt muss ich habe, ihr wisst da draußen, ich mache meine Hausaufgaben grundsätzlich nicht. Ich bin immer der Dümmste hier im Podcast. Wie lange machst du das jetzt schon in dem Bereich Podcast-Produzent?
Podcast mache ich jetzt im sechsten Jahr, Audio allgemein 15 Jahre.
Wow, okay, du bist so der Hardcore-Audio-Cutter.
Ja, kann man sagen. Ja.
Oh, krass,
erst, da wäre ich erst beim Radio eine ganze Weile gewesen, okay. Und dann irgendwann den Sprung vom Radio zum Podcast-Bereich, weil man dort länger quatschen kann als sonst woanders.
Komisch, verstehe ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Da werde ich die Namen nochmal ausquatschen nach Tools. Das ist immer gut, wenn man ein paar coole Audio-Tools hat. So, aber da wollten wir ja gar nicht drüber quatschen. Du hast irgendwann das Thema gehabt, so hoppala, ich bin übergewichtig. Und dann dachtest du, okay, jetzt nehme ich euch einfach alles mit, oder ist da eine ganz andere Startreise oder ein Start gewesen zu dieser Reise? Nimm uns mal mit, wie hat denn das alles angefangen, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt diesen Weg?
Ja, also das Thema Übergewicht, Gewicht allgemein abnehmen, kannst du auch auf die letzten 20, 25 Jahre runterbrechen, war schon immer irgendwie Thema bei mir. Aber so vor 3 Jahren hat es denn so ein bisschen für mich persönlich auch so ein, kritischen Punkt erreicht, wo ich dann sagte, ich sollte mal wieder ein bisschen was tun. Und das war dann auch gerade so die Zeit, wo das alles losginge mit Body Positivity, Selbstliebe, Achtsamkeit. Und da standen immer Frauen im Fokus bei dem Thema, allgemein bei dem Thema Ernährung, die Brigitte-Diät, Crash-Diäten. Also es war immer irgendwie alles sehr stark aufs weibliche Geschlecht gemünzt. Und ich dachte mir dann aber so, zu noch so ein paar privaten Punkten mit, naja, wenn du irgendwann mal Kinder kriegen willst mit 125, 130 Kilo, wird das schwierig. Weil die ersten 5 Jahre, wie ich dann erfahren habe, befinden sich irgendwie eigentlich ja, auf Kniehöhe finden die statt. Und da mir so, musste halt was machen. Und dann fing halt, wie gesagt, das ganze Thema bei den auf Social Media an, zumindest in der Wahrnehmung, wie ich es damals empfunden habe, war wahrscheinlich auch schon Ewigkeiten vorher vorhanden. Aber dann dachte ich mir so, ja, also warum müssen sich Frauen eigentlich immer ständig dafür rechtfertigen, dass sie ein paar Kilos vielleicht mal mehr haben oder auch weniger, wenn es halt meiner Meinung nach dem männlichen Geschlecht eigentlich sehr ähnlich geht auf der emotionalen Ebene. Wir es aber mit anderen Begrifflichkeiten abtun und in eine Kiste packen und irgendwie ins Meer schmeißen, damit wir da nicht mehr rankommen. Sowas wie, naja, er ist ja dann stabil gebaut, er hat einen starken Rücken, das gehört zu einem Kerl dazu, dass er auch mal ein bisschen kräftiger ist und so. Und da sage ich mir so, ja, aber eigentlich will ich das ja alles gar nicht. Ich möchte diese Attribute, die klassischen Klischees nicht erfüllen. Und habe dann angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich das erzählen kann, ohne mich allzu sehr in die Öffentlichkeit zu stellen. Und dann war halt so, ja gut, ich mache jetzt irgendwie seit 3-4 Jahren Podcast, 2-3 Jahre Podcast damals. Warum fange ich nicht an, selber was dazu zu machen?
Okay. Und du hast dann einfach gesagt, so, guten Tag, ich habe jetzt hier knapp über 120 Kilo. Und jetzt?
Hier bin ich. Genau.
Und dann also, hast du gesagt, ich nehme euch mit. Oder wie? Was war dein
Plan?
Genau,
also ich habe mir schon vorab natürlich ein bisschen naiv, wie ich damals gewesen bin. Und man, also ich erzähle ja im Grunde keine neue Geschichte, muss man ja ehrlicherweise sagen. Vielleicht aus einer anderen persönlichen, aus einem anderen persönlichen Blickwinkel. Aber grundsätzlich ist das, kann man ganz platt sagen, ist das die klassische Heldenreise. Da ist jemand, der fühlt sich nicht wohl, der möchte was verändern. Es hat irgendwie gefühlt, wie auch im Film, 3 Akte. Der Protagonist wird vorgestellt, die Fallhöhe, wo ist sein Problem? Und am Ende hofft man, dass er mit 1-2 Umwegen an sein Ziel ankommt. Und im Grunde ist das halt auch so ein bisschen meine Geschichte, die dann dahinter steht. Ich habe mir natürlich alles vorgeschrieben und dachte mir, ich muss jetzt jede Woche auch eine Folge rausbringen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, der Stress ist mir zu viel damit, es tut mir nicht gut, es tut meiner Umgebung nicht gut. Und bin dann irgendwann auf alle 2 Wochen gewechselt, was jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon 2 Jahre her liegt. Aber am Ende hatte ich halt die Hoffnung, einen roten Faden durch dieses komplette Projekt durchziehen zu können, so wie man es halt sich auch vorstellt, so wie man es auch von außen gewohnt ist, von Erzählungen anderer. Aber am Ende ist es ehrlicherweise überhaupt nicht das geworden, wie es geplant war, sondern ich hangel mich mehr oder weniger von Folge zu Folge, wenn ich halt irgendwie ein Thema habe, was sich über 2 Folgen erzählen lässt, weil es wirklich spannend oder interessant ist, dann gibt es dann nochmal eine 2. oder eine 3. Folge. Ansonsten ist das halt klassisch eine Episode zu einem Thema. Und so versuche ich da halt die Leute irgendwie am Ball zu halten. Mittlerweile ist das auch ehrlicherweise, es hat zwar noch immer noch den Titel meiner Abnehmreise aus der Adipositas, aber meine eigene Reise kommt vielleicht nur noch einmal im Monat vor. So, wenn dann wirklich was Neues zu berichten ist und ich sehe jetzt mehr die Aufgabe hin oder die Entwicklung auch des Formates und der Art und Weise, wie ich über Themen denke, die Art und Weise, wie sich das Netzwerk durch den Podcast und meinen Zugang zu Medizinern ausgeweitet hat, bin ich eher mehr auch auf der Aufklärungsschiene gerade unterwegs und gucke natürlich trotzdem, welche Themen sind für mich relevant oder können mich halt auch betreffen, um halt nochmal die persönliche Brücke zu finden. Aber sonst geht es mir, ich würde sagen, zu 80% in dem Format bei Fatucation darum, Menschen aufzuklären, Menschen zum selber Nachdenken zu animieren.
Mhm. Wenn du das so schön sagst, aufklären, was sind, gibt es jetzt so Themen, wo du sagst, die meisten Leute denken genau das, aber das ist es ja gar nicht, aber ihr denkt halt immer noch, Keine Ahnung, also nehm mich mal mit, wenn man sagt aufklären, da gibt es ja dann ganz viele Irrglauben wahrscheinlich, wo du sagst, ja, das ist es aber halt nachher nicht so. Also kannst du da so mal so ein paar Themen mitnehmen, wo du sagst, okay, das ist halt wirklich ein Thema und irgendwie verstehen es die meisten nicht, weil die immer nur das falsche Wissen irgendwo sich aneignen, aber dabei ist es jetzt gemäß Professor Schlag mich tot ganz anders.
Ja,
ich also, bin jetzt da wirklich raus aus dem Thema, deswegen helf mir.
Klar, klar. Also Klassiker, und das wird auch wahrscheinlich noch die nächsten 100 Jahre polarisieren, ist halt Proteine und Süßstoffe. Da gibt es halt wirklich einfach ganz klassisches Schwarz- und Weißdenken bei ganz vielen Menschen. Es gibt Produkthersteller, die in dem Bereich unterwegs sind, die natürlich Studienlagen auch gerne zu ihrem Vorteil nutzen, um Produkte an die Frau, an den Mann oder divers oder wie auch immer ja zu verkaufen. Ich habe erst vor kurzem dazu ein Video auf Instagram veröffentlicht, wo es halt um diese Christian-Wolf-Debatte geht. Also es ist einer der Hauptbegründer der Firma More Nutrition, die sich halt auf Abnehmprodukte spezialisiert haben, sowas wie Proteinpulver, Isoclear, Wayclear, Sirups, um sein Wasser zu süßen, um halt irgendwie Geschmack zu haben. Und die Person selbst, Christian Wolf, wird in dieser Bubble, ich will es jetzt vorsichtig formulieren, weil nicht, dass man mir da hinterher irgendwie einen Strick draus dreht, als kritisch betrachtet, auf der persönlichen Ebene. Ich glaube, weniger ist das Problem seine Expertise, um darum zum Beispiel eine Studie richtig lesen zu können, als halt die Art und Weise, wie er vielleicht die Themen anpackt. Und ja, da ist halt dann das Problem, dass es halt zum Beispiel die Ernährungsdocs gibt oder im Speziellen dann der Dr. Riedel, der bekannt ist durch die Öffentlich-Rechtlichen, der sehr vehement gegen dieses Thema Süßstoffe und auch Proteine schießt. So, der ist da, ich würde sagen, sehr festgefahren in der Dosierungsmenge, zum Beispiel bei Proteinen, wo es halt wirklich schon seit mehreren Jahren sehr klassisch Aufklärung betrieben wurde, wo sehr eindeutig bewiesen wurde, dass das nicht mehr bei 0, ich kann mich, mag mich gerade da nicht festlegen, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber die ist der Proteingehalt pro Kilo Körpergewicht ist halt erheblich höher dosierbarer, als wie er von ihm zum Beispiel angegeben wird, weil er sagt, das kann die Nieren schädigen. Und das ist halt ehrlicherweise Unsinn, weil es halt faktisch belegt ist, dass dem halt nicht so ist. Da ist es, verhält sich ähnlich wie der Menge von der Muskatnuss. Wenn du einen Teelöffel Muskatnuss isst, kannst du high davon werden. Ja, aber ehe du das machst, wirst du halt an diesem Pulver quasi, weil der so feinkörnig ist, daran ersticken und wirst nicht zu dem Punkt kommen. Und das ist halt ähnlich wie mit dem Proteinthema, dass man da halt irgendwie vorher an eine ganz andere Grenze stößt, als dass es halt wirklich dem Körper schaden kann. Und Gleiches gilt halt auch zum Beispiel für Aspartam, einem Süßstoff, der halt sicherlich zu Beginn irgendwie kritisch eingestuft wurde, weil krebserregend möglich wäre oder war damals, wo halt auch wiederum klar ist, das muss man in so hohen Mengen dosieren, dass das einfach nicht umsetzbar ist. Und das sind dann halt so Sachen, also wirklich ernsthaft, ich kann es auch nicht mehr. Ich kann das Thema nicht mehr sehen, ich kann das Thema nicht mehr hören. Jetzt ist halt irgendwie Sucralose, ich weiß, es ist so viel, wo ja, da gegeneinander geschossen wird, auch zwischen Journalisten und Influencer, wo ich mir so denke, Leute, ihr müsst anfangen, den Ball mal flach zu halten, weil es wird schwierig. Es ist so eine enorme Informationswelle, die durch Social Media produziert wird, dass man auch als Konsument, und ich bin ja selbst einer, einfach irgendwann nicht mehr weiß, was wirklich wahr ist und was unwahr ist. Und das Ganze wird dann halt schwierig. Und da versuche ich dann halt tatsächlich eben dann auch entsprechend, um jetzt nochmal die Brücke zurück zu deiner Frage zu stellen, was sind da so klassische Themen, Aufklärung zu betreiben, indem ich mir halt wirklich ganz sachneutrale Experten einlade, die Anfrage, ob sie mir ein Zitat geben, um das dann halt einzuordnen. Du wirst
ich
find's
auch spannend, ja.
Du wirst mich in meinem Podcast bei, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, über 130 Folgen, die es jetzt mittlerweile sind, sehr selten bis gar nicht medizinische Fakten zusammengreifend hören. Weil ich der Meinung bin, dass ich was falsch verstehen kann. Und wenn ich es falsch wiedergebe, möchte ich nicht, dass jemand da draußen auf mich zeigt und sagt, aber du hast doch gesagt.
Oh ja.
Und das möchte ich halt vermeiden, einfach aus dem Grund, weil es halt Experten gibt. Es gibt Experten da draußen, Ärzte, die da drin forschen. Also ich sage jetzt nicht, dass immer ein Doktortitel einem zu einem Heiligen oder zu einem Experten per se macht. Auch Doktortitel dürfen hinterfragt werden. Siehe Beispiel Dr. Riedel. Aber so grundsätzlich ist das halt so, wo ich mir denke, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Experten anzufragen und der ja sagt, sich die Zeit nimmt, Dinge sachlich einzuordnen, dann lasse ich doch das den machen und stelle mich selbst nicht in die Schusslinie.
Ja, das ist ja auch viel einfacher. Ja,
ja,
wieso soll ich denn jetzt versuchen, Experte zu sein, indem ich irgendwie ja. So ein White Paper mit durchgelesen habe? Ist ja Bullshit. Liest ein Buch und sagst, ich bin Experte. Also, boah.
Ja. Also ich meine, selbst mit KI, ne, also ChatGPT, Gemini und wie sie nicht alle heißen, machen es schon durchaus einfacher, auch für mich. Jetzt zum Beispiel kam kürzlich, wie ich schon gerade sagte, irgendwas von der europäischen Sicherheits- EFSA oder so, die Aufsicht haben über Nahrungsergänzungsmittel und solche Geschichten, die stufen die kritisch ein oder zum Beispiel auch nicht. Und die haben jetzt ein Paper veröffentlicht, was ich von ChatGPT mir habe zusammenfassen lassen, um zu gucken, wie dramatisch ist es denn? Oder ist da schon wieder ein Journalist, Journalistin, wie auch immer, da draußen schon wieder unterwegs, die das Ganze zu sehr aufkocht? Und wenn ich halt für mich eine Einschätzung habe, mit der ich dann an den Experten rantreten kann, um eine bessere Frage, also auch eine bessere Anfrage zu stellen, damit der auch von vornherein weiß, hier geht es nicht irgendwie groß um Clickbait oder irgendwelche Geschichten, dann nützt mir das was, um Dinge für mich journalistisch einzuordnen, die ich dann wiederum für meine Interviews zum Beispiel nutze.
Ja, und so ist es auch am besten, ehrlich gesagt.
Ja, also es ich möchte damit niemandem halt, also auch zum Beispiel jetzt die Ex, also da werde ich auch immer schief angeguckt, aber ich werde auch einem Christian Wolf seine Expertise, die er hat, nicht absprechen, weil er hat Punkte, die richtig sind, die vielleicht einfach nur ungeschickt wiedergegeben sind, woran sich Menschen stören können. Aber am Ende weiß er und sein Team, die ihm sicherlich auch zuarbeiten, wie man eine Studie sauber einzustufen hat. Und da mag es mir persönlich dann vielleicht nicht passen, dass diese Person das sauber wiedergibt, aber am Ende ist es halt ein sauberer Fakt. Und das ist mir ehrlicherweise wichtiger, als dass ich jetzt die Person wirklich groß sympathisch finden muss. Weil am Ende, wenn sie mir nicht passt, dann folge ich ihr halt auch einfach nicht. Fertig.
Ja. Jetzt gibt es immer noch den Inhalt, ne, und die Person. Also genau. Wenn der Inhalt ja richtig ist und du findest die Person doof, aber der Inhalt war gut, dann ignorierst, nimm nur den Inhalt, ja. Schwierig, ja. Aber
macht ja natürlich, aber es gibt ja auch, also brech es aufs Kleinste runter, denk an deine Schulzeit, da hattest du sicherlich auch Lehrer, die du nicht gut fandest.
Klar.
Die haben dir am Ende trotzdem das Richtige beigebracht, weißt du, das ist halt so der Punkt. Und man muss ihn nicht lieben, egal, also es gibt genügend Experten, Influencer, Ärzte wie Professor Smollich zum Beispiel, den ich schon 4-5 Mal für meinen Podcast angefragt habe, aber ich zu klein bin oder er vielleicht, das war anfangs meine Vermutung, ein Problem mit meiner Gästeliste hat. Da hatte ich auch mal einen Professor, einen Forscher, der mir dann schrieb und meinte, er findet meinen Podcast total toll, er hat sich den angehört, aber er möchte nicht auf einer Ebene mit gewissen Influencern genannt werden. Und das habe ich verstanden, allerdings war ich dann sehr offen und meinte, dass ich es schade finde, weil er lässt sich offensichtlich nur von der Schlagzeile leiten, weiß aber gar nicht, wie ich die Fragen gestellt habe und habe ihm dann das Angebot gemacht. Ich transkribiere ihm die Folge, ich schicke ihm meine Abschriften mit, meine Fragen und dann darf er doch bitte nochmal neu entscheiden, um zu sagen, ah, okay, er hinterfragt auch Personen und bietet denen nicht nur eine Werbeplattform, sondern möchte aufklären. Und somit hatte ich zum Beispiel den Professor, das war nämlich der Dr. Stefan Kabisch, habe ich dann doch überzeugen können, ein sehr, sehr toller und sehr lehrreiches Gespräch über Süßstoffe und Zuckerersatzstoffe und Ähnliches halt geführt habe, der dann gesagt hat, doch, dann komme ich sehr gerne.
Cool. Und okay.
Ich denke mir halt so, ja, also das ist doch dann auch valide, aber man muss halt schon irgendwie die Chance einräumen, zu sagen, okay, du kannst Bedenken aus dem Weg räumen, du musst das und das dafür machen.
Mhm.
Wie das jetzt, warum jetzt der Professor Smollig, falls er das hören sollte, was ich nicht glaube, sie sind immer noch sehr herzlich eingeladen. Ihm habe ich nämlich auch gefragt, ob es irgendwie ein Problem mit der Gästeliste gibt. Ich schicke ihm auch gerne die Abschriften zu. Er sagte, nein, es sei einfach nur zeitbedingt. Mittlerweile glaube ich ihm das auch. Aber das ist zum Beispiel auch einer, dem ich sehr gerne folge, weil da halt sehr emotionslos mit dem Thema Ernährung, gesundes Abnehmen halt umgeht. Und das finde ich halt sehr toll.
Was ist denn für dich gesundes Abnehmen? Das finde ich jetzt eine spannende Frage.
Ich würde mich, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, dass jeder übergewichtige Mensch, der ein Problem mit seinem Körperbild hat oder sich unwohl fühlt, durchaus das richtige Wissen hat, sich gesund zu ernähren. Das heißt im Grunde, und da greifen wir leider in den Klischee, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Versuchen halt, die hochverarbeiteten Lebensmittel runter zu reduzieren, Zuckergetränke zum Beispiel durch Zero-Getränke auszutauschen, wenn man halt sonst nicht irgendwie auf seinen Flüssigkeitshaushalt kommt, weil man einfach den langweiligen Geschmack von Wasser nicht mag, den anzureichern durch zum Beispiel Proteinpulver, Shakes. Das ist für mich zum Beispiel auch etwas, was für mich sehr gut funktioniert. Ich bin Kandidat, ich trinke zum Beispiel viel zu wenig. Mir ist das am Wochenende wieder aufgefallen. Es gab Tage, wo ich innerhalb von 7 Tagen es nicht mal geschafft habe, 1 Liter Wasser zu trinken. Und
ja,
somit bin ich halt auch nicht auf meine Proteine gekommen. Und ich dachte mir so, okay, was kann da die Lösung sein? Es gibt diese Isoclears und wie sie nicht alle heißen. Also kippe ich mir da in den halben Liter Wasser so einen 30-Gramm-Scoop rein und habe damit auch schon fast 50-60% meines Proteinbedarfs für den Tag abgedeckt und auch noch einen halben Liter mir Flüssigkeit reingekippt. Und das mache ich dann vielleicht 2-mal am Tag und habe das dann halt drin, habe einen Geschmack, der mir gefällt. Und das Problem ist gelöst. Also auch halt diese Einstiegshürde zu gesundem Essen oder zu einem gesünderen Lebensstil zu vereinfachen, sind auch solche Produkte durchaus nützlich. Und da gibt es halt diverse Marken und Anbieter, bei denen man sich dann schlau machen kann, welche Brand gefällt mir besser und so weiter und so fort, dass ich halt auch an sich kein Problem mit solchen Produkten habe, weil sie helfen.
Mhm.
Und weißt da du, ist dann halt Ernährung. Ja. Der Rest ergibt sich von selbst.
Ich habe einen sehr guten Freund und den hat es mal so richtig weggebeamt, also dann so richtig knallert, grüß Gott, in der Welt der Typ-2-Diabetiker. Also der hat mir irgendwann mal einen Wert geschickt von Blutzucker, der war jenseits. Er sagt, Kerle, du musst ganz, 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 ganz schnell, am besten Richtung Krankenhaus. Und ich glaube, waren es 1-2 Tage später, Intensivstation. Und dann hat er natürlich, ne, so wie immer, kabumm, und wir verändern das Leben. Was mir aber so ein bisschen aufgefallen ist, und ich finde es auch nie verwerflich, es ist halt jetzt einfach so, dass man halt zugenommen hat. Ja, okay, aber das ist jetzt auch ein das ist halt so meine innere Einstellung. Gewisse Dinge, und das hat jetzt noch nicht mal was mit Dicksein zu tun, sondern viele Dinge im Leben entwickeln sich und schleichen sich bei uns irgendwie rein und auf einmal ist daraus eine Gewohnheit geworden oder die Körperform hat sich verändert. Und ich bin zum Beispiel persönlich ein Riesengegner von dieser Scheiße, ich gefall mir so nicht mehr und jetzt Crash-Diät und kabumm. Und ich denke mir immer so, Kerle, du hast doch jetzt jahrelang, ja, nicht das Ziel, ja, sondern du hast jahrelang quasi etwas halt schleifen lassen. Aber warum explodiert man quasi förmlich, weil man einfach sagt, ich muss jetzt in einem Jahr ich würde sagen, ich habe 60 Kilo weg haben und wo ich denke, habe gesagt, hey, du hast 20 Jahre gebraucht für dieses Gewicht. Warum Also meine innere Frage ist dann, muss ich denn zwingend so Vollgas in Richtung schlank? Ich verstehe es meistens nicht, wo ich sage, ja, ich verstehe es nicht, weil ich es jetzt nicht bin, aber ich denke mir, gewisse Dinge kann man doch auch langsam angehen. Da kommt doch auch irgendwann der Erfolg, oder wie siehst du das?
Gute Frage. Musste ich auch lernen, denn irgendwann hat tatsächlich einer mal auf Instagram, glaube ich, war es, unter irgendeinem Beitrag von mir gepostet, warum sollte ich dir denn noch folgen, wenn es doch überhaupt gar keine Erfolge zu feiern gibt? Und das, ich fand tatsächlich den Kommentar sehr berechtigt, aus dem einfachen Grund, weil wir auch selbst gelernt haben, unter einem gewissen, in einer gewissen Zeitspanne zu einem gewissen Ziel zu kommen. Mhm. Und ich persönlich hatte halt natürlich auch die Hoffnung, also ich zum Beispiel, als ich damals angefangen habe, war mein erstes Ziel 15 Kilo oder 20 Kilo innerhalb von, ich glaube, 4-5 Monaten abzunehmen. Mhm. Und daran bin ich kläglich gescheitert, habe aber dieses Ziel an eine Belohnung für mich zum Beispiel gesetzt. Damals wollte ich unbedingt nach Bali und habe dann, was waren es, vielleicht 6 oder 7 Kilo, glaube ich, nur runter gehabt. Und dachte mir aber, warum soll ich mir das Glück, irgendwo hinzufliegen, wo es schön ist, wo ich vielleicht auch mich sportlich betätigen kann, wie jetzt in meinem Fall das Surfen, warum sollte ich mir das verbieten, nur weil ich dem Narrativ nicht entspreche. Also das, was erwartet wird, auch wirklich zu erfüllen, weil das die Leute sehen wollen. Und das war für mich, glaube ich, so einer der ersten Aha-Momente zu sagen, ich bin zwar dick, aber ich muss nicht auf Spaß in meinem Leben verzichten. Ich muss nicht darauf verzichten, die Welt zu sehen, auch wenn es für mich unangenehm ist, als übergewichtiger Mensch in einem Flugzeug zu sitzen. Aber die Erfahrung, die ich da gemacht habe, hat mich für mein restliches Leben geprägt und auch für meine Abnehmreise geprägt. Die Lust wieder an der Bewegung, die Lust wieder surfen zu gehen, die Lust wieder zu sagen, ich tue jetzt auch wieder mehr dafür, dass ich halt, wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, ins Wasser zu gehen und zu surfen, mich noch wohler dabei zu fühlen, auch beweglicher zu sein, um den Sport halt auch zum Beispiel eben besser ausführen zu können, um halt daran auch mehr Spaß zu haben. Und am Ende ist zwar die Zahl auch wichtig, die man reduziert, aber die Emotion und der Kopf, der dahinter steht, muss das Ganze halt mittragen und mitmachen. Und am Ende ist es tatsächlich auch der Satz, wenn es nicht im Kopf Klick macht, kannst du so jede Crash-Diät machen, du kannst Kalorien zählen, bis der Arzt kommt, du wirst damit Erfolg haben, gar keine Frage, weil wenn man es ganz drastisch runterbricht, ist es halt Mathematik, Kaloriendefizit. Wenn du halt in einem, ich sage jetzt mal, ungesunden Kaloriendefizit bist, dann wirst du schneller abnehmen. Wenn du in einem moderaten Kaloriendefizit bist, wirst du human und gesund abnehmen. Und wenn du es halt auf Brechen und Biegen durchziehst, wirst du auch auf Brechen und Biegen daran scheitern. Und dieses Scheitern hat sich bei mir durch Plateaus, durch Stagnierung, durch Frust halt irgendwann ergeben. Und ich habe halt den Leuten dann irgendwann darauf geantwortet oder ihm auch geantwortet und meinte, ich kann es verstehen, du musst mir nicht mehr folgen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber in diesem Podcast geht es halt und um meine Reise geht es halt um so viel mehr als nur um mich selbst, wie ich halt eben dann für mich erkannt habe, dass ich gesagt habe, ich habe hier eine Handvoll Leute, die mir irgendwie zuhören und denen möchte ich einen Mehrwert bieten, unabhängig auch von mir. Und entweder profitierst du davon oder irgendwer anders, die Hörer, wie auch immer, davon, dass Experten sich die Zeit nehmen, unsere Fragen der Community zu beantworten, um damit mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Oder aber du lässt es. Und das ist dann halt eine freie Entscheidung des Abonnenten, Followers, wie auch immer, der den Kommentar dann darunter geschrieben hat. Und ist auch nichts verwerflich, wie ich finde. Weil natürlich möchte ich, dass in Anführungsstrichen, wie ich am Anfang gesagt habe, der Held auch wirklich ans Ziel kommt, um halt eben mit ihm auch feiern zu können. Und was wir halt selten sehen, aber mittlerweile schönerweise auch mehr, ist halt das Weinen, das Stagnieren, das Stolpern, weil das tun wir am Ende alle auf diesem Weg. Und je mehr wir halt diese Erfahrungen teilen, umso mehr können meiner Meinung nach am Ende davon profitieren, was es halt auch bedeutet, motiviert weiter am Ball zu bleiben und wieder aufzustehen und den nächsten Schritt zu machen. Und für mich sind das persönlich, und das habe ich im letzten Jahr sehr stark gemerkt, ich mache kleine Schritte. Ich lebe wirklich von Tag zu Tag. Ich wiege mich auch fast jeden Tag, um zum Beispiel meinen vorherigen Tag zu reflektieren. Ich stelle mich morgens auf die Waage, sehe, klar, Schwankungen sind völlig normal. Das hat sich für mich auch damit vereinfacht. Also ich habe mich früher immer einmal in der Woche auf die Waage gestellt. Wir haben jetzt heute beispielsweise am Tag der Aufzeichnung Dienstag, den 17. Februar. Ich habe mich heute Morgen auf die Waage gestellt. Ich verrate jetzt nicht, was das Gewicht war, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es morgen nochmal sehe. Und ich hoffe halt, dass es irgendwie bis zum Ende der Woche so bleibt. Aber sagen wir mal 107 Kilo oder 107,4. Und ich stelle mich nächsten Dienstag auf die Waage und dann steht auf einmal 109. Das können halt, also da kann mir jeder sagen, ja, das ist normal, Schwankungen, bla bla bla. Aber ich kann mit Schwankungen viel besser umgehen, wenn ich mich jeden Tag auf die Waage stelle, weil ich halt weiß, was ich am Tag zuvor denn gegessen habe, weil ich das rekapituliere. Und das macht es für mich einfacher. Das ist dann halt ein Kontrollmechanismus, der mir Sicherheit gibt. Das heißt, die Waage ist nichts Schlimmes, sondern es ist ein Werkzeug, was mir hilfreich erscheint, um halt auch an schlechten Tagen zu wissen, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Weil viele machen diese Zahl auf dem Display davon abhängig, wie gut oder wie schlecht sie sind. Und das ist falsch. Ja, ja. Und da möchte ich halt auch gegensteuern. Deswegen gehe ich damit halt auch offen um, indem ich halt sage, wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann packe ich keine Waage ein. Aber dann schaue ich halt schon, dass ich irgendwie dann, keine Ahnung, meine 7.000, 8.000 Schritte mache, jetzt nicht irgendwie 3 Eis am Tag esse, sondern vielleicht 1 oder 2, wenn es mir so gut schmeckt. Aber das Bewusstsein für mich selbst hat sich damit halt vereinfacht, weil es halt auch emotionalen Druck rausgenommen hat. Und das ist, glaube ich, halt auch wichtig, dann eben mit den Leuten zu teilen, die sich halt auf diesen Weg begeben. Weißt du, sehr langer Monolog.
Ja, alles gut. Passt ja. Ich sehe das Thema, das Wort Erfolg ist in meinen Augen frei definierbar mittlerweile. Ja?
Absolut. Der eine
sagt, was ist für dich denn Erfolg? Für mich persönlich ist es wirklich, wenn man nur eine Sache am Tag sich vornimmt, wo man sagt, okay, ich sag jetzt mal, ich tausche mal, was weiß ich, Cracker gegen irgendwas, ich weiß nicht, also irgendwie eine Kleinigkeit, wo ich sage, tausche ich einfach aus und ich habe es gemacht und zwar jeden Mittwoch, das ist Erfolg, scheiß auf das Gewicht, du brichst Routinen, um langfristig irgendwo eine Veränderung vielleicht zu bekommen.
Und definitiv.
Was du übrigens auch machst, ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst wird, du nimmst uns mit diesen ganzen Interviews mit den ganzen Professoren und so weiter, nimmst du uns immer mit auf so einen genannten, ich nenne es immer so einen Sidekick, weil das ist, gehört zu der Reise dazu. Also du bringst Wissen mit, wo andere gar nicht einfach verstanden haben oder sie lesen es nur mal sehr schnell und das gehört zu deiner Reise auch dazu. Ich stelle mir das gerade vor, du spazierst deinen Weg in eine Richtung, wo du sagst, da will ich hin und schaust mal nach links, du schaust mal nach rechts, du siehst einen Wald, du siehst Gräser und das ist alles, sind Informationen, wo du anderen wirklich, also jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das ist kostenloser Content und bei dir muss ich sagen, du holst dir echt die harten Burschen an Land, wo ich sage, Chapeau, ja, also richtig geil. Und deswegen, auch das ist irgendwo ein Teil dann eines Erfolges, weil du ja anderen eine super geile Information auf einmal zur Verfügung stellst. Das ist Erfolg, solche Leute in deinem Podcast zu kriegen. Also Erfolg, ich bin so einer, ich immer sage, Erfolg muss nichts Großes sein. Erfolg ist Definitionssache. Was Kleines ist für eine Person ein Riesenerfolg, wo wir beide drüber lachen. Dann sagt, was ist denn das? Ja, aber für die Person ist es purer Erfolg. Ja,
und absolut.
Deswegen finde ich es immer sehr spannend, wenn man so über solche Kommentare dann einfach mal diskutiert, philosophiert. Und das ist geil. Was hältst du von, und das habe ich auch wirklich bei meinem Freund da mitbekommen, also wenn ich das jetzt so sage, ist das jetzt auch nicht negativ gemeint. Er und ich, wir lieben Barbecue bis zum Anschlag. Also für uns ist das Größte. Und Pulled Pork ist eine Bitch. Ja, Pulled Pork mache ich gerne selber und es gibt die sogenannten Plateauphasen. Und ich habe dann mit ihm auch so diskutiert, philosophiert und habe dann gesagt, was denkst du eigentlich über das Prinzip Abnehmen und Pulled Pork? So, hä? Er sagt, ja, mir kommt es so vor, weil er an einer Schwelle war und sagt, Sascha, ein Scheiß geht gerade. Ich habe das Gefühl, als ob hier eine Linie gezogen wurde und da komme ich nicht mehr drüber, egal was ich tue. Ja, ich mache und tue und mache und tue und diese beschissene Zahl bewegt sich nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann vor mich hingesponnen und sage, was passiert denn beim Abnehmen? Du hörst mal auf, vielleicht mit Kohlenhydrate, die binden sehr viel Wasser, also verliere ich schneller Wasser. Also geht sehr schnell Gewicht verloren, das ist nicht gleich Fett. Und, und.
Richtig.
Und dann, sehe da bin ich der Meinung, ist halt der Punkt erreicht, wo der Körper sagt, okay, Bro, also die Quickies habe ich jetzt durch. Was macht man jetzt? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der muss ultra hart sein.
Ja, der Körper lernt ja mit der Situation umzugehen. Und es gibt einen Mechanismus, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er auch fachlich korrekt benannt ist jetzt von mir, das sogenannte Uhrzeitgehen. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir früher Jäger und Sammler waren. Und wir haben halt immer für die sehr schweren Tage Lebensmittel gehortet, zurückgelegt. Und im Grunde macht der Körper exakt das Gleiche mit Energie in Form von Fett. Und was der Körper über die letzten 100, 200 Jahre eben nicht mitbekommen hat, ist, dass wir heute im Jahr 2026 unser Smartphone in die Hand nehmen können und binnen einer halben Stunde, je nachdem, wo man wohnt, einen Lieferdienst vor der Tür hat, der einem die Pizza zum Beispiel bringt. Das heißt, dieses Nachjagen an Nahrungsmitteln haben wir nicht mehr. Und der Körper weiß es nicht und fängt halt irgendwann an, immer wieder für die schweren Zeiten zurückzulegen. Vor allen Dingen dann, wenn er im Notmodus läuft. Und der ist ganz einfach zu beschreiben, der Notmodus. Sobald du anfängst, Stress zu haben und das über Wochen, Monate, Jahre hinweg, dann lagert er immer weiter ein, weil er sich denkt, er ist im Notmodus. Hier ist gerade der Krieg ausgebrochen und wir müssen darauf achten, dass wir mindestens 2 Wochen ohne Nahrungsmittel auskommen. Und dafür hat der Körper die Fettpolster und die Notreserve. Und dem muss man dann halt die Zeit geben und beibringen zu sagen, ey, das brauchst du gerade nicht und das kostet Zeit. Deswegen gibt es auch diese Gewichtsplateaus. Der Stoffwechsel ist ja auch ein biochemischer Prozess, der im Körper stattfindet, der sich ja auch immer wieder permanent an neue Dinge, an neue Situationen gewöhnt. Auch der muss sich neu einstellen auf das, was man mit seinem Körper anstellt. Und deswegen funktionieren Crash-Diäten. Da sparst du dir dann deine 10, 12, 30.000 Kalorien in der Woche und hast den Ruckzuck auch deine 5 Kilo runter. Aber die wirst du halt nicht halten, wenn du anfängst, wieder aus diesem Modus herauszugehen und zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt mache ich so weiter wie gehabt.
Ja.
Und damit muss halt auch der Körper umgehen. Und wenn er halt, man sagt halt ja auch immer, im Normalfall sind es halt so die ersten, ich sag mal, 5, 6, 7 Kilo schnell erledigt, weil halt auch vor allen Dingen Wassereinlagerungen erstmal rausgespült werden. Und damit hat der Körper auch kein Problem, weil sich denkt, naja, ach komm, passt schon, weil es ist ja nicht die eiserne Reserve. Und bei der fängt es halt an, kritisch zu werden für den Körper. Und das hat dann halt ehrlicherweise nichts mit Disziplin zu tun, sondern mit dem Umstand, dass der Körper halt sagt, nein, der arbeitet ganz effektiv gegen deinen Willen. Und damit muss man zurechtkommen. Und das kann dann auch mal sehr lange dauern, bis der Körper akzeptiert, gut, ihr scheint sich wieder irgendwas beruhigt zu haben und da muss man auch dem Körper die Zeit dafür geben. Das heißt, wenn man auf einem Plateau stößt, hat das nichts mit Scheitern oder Versagen zu tun, sondern dass der Körper einem signalisiert, hier hat sich jetzt was in den letzten Wochen, Monaten so sehr geändert, ich gebe mir mal die Zeit, mich daran zu gewöhnen. Und dann können wir weitermachen. Und deswegen ist auch Abnehmen kein Sprint, sondern ein Marathon. Und deswegen, also ich habe mit über 125 Kilo vor 3 Jahren angefangen. Finde ich es scheiße, dass ich jetzt bei etwas über 107 Kilo bin? Natürlich wäre ich viel lieber schon bei 90 oder 80 Kilo. Selbstverständlich bin ich neidisch auf die Menschen, die da so diszipliniert und wirklich motiviert so schnell an ihr Ziel kommen. Auch das. Aber ich habe für mich in den letzten 3 Jahren sehr stark gelernt, dass ich vor allen Dingen ein emotionaler Esser bin, was mir vorher nicht wirklich bewusst gewesen ist. Und dass ich mir die Zeit nehmen muss, kleine Schritte zu machen. Und das passt mir nicht, aber das ist jetzt mein Weg, den ich irgendwie für mich gefunden habe. Und es gibt ja auch immer wieder Themen, die du nicht steuern kannst in deinem Umfeld. Mein Papa ist zum Beispiel kurz vorm Jahreswechsel gestorben. Das hat mir die Schuhe weggezogen. Ich habe Anfang Dezember vergangenen Jahres eine Knie-OP noch gehabt und bin über 6 Wochen auf Krücken rumgelaufen. Also das Leben bleibt ja nicht stehen oder die Umwelt bleibt ja nicht stehen, nur weil man sich dafür entscheidet, abnehmen zu wollen. Das muss ja auch irgendwie zeitlich machbar sein. Und es gibt Menschen, deswegen sieht das bei Influencern auch so einfach aus. Leute, ihr müsst euch bewusst werden, das ist deren Job. Das machen die 24 Stunden am Tag. Und klar werden die schnellere Erfolge haben, als jemand, der einen 9-to-5-Job hat, der Montag bis Freitag seinen Schichtdienst hat und mehr und Wochenenddienst und so weiter und so fort, als derjenige, der halt sich da, Entschuldigung, die Eier im wahrsten Sinne des Wortes schaukeln kann, weil er halt wirklich weiß, dass er die Zeit hat, um sich zu kümmern.
Absolut. Und ich finde es geil, dass du das mal auch so wieder sagst, ne? Ich glaube, wir beide können es nicht oft genug sagen, bitte nicht so oft blenden lassen, was wir da immer sehen.
Ja.
Ja, ist nicht real life, ladies and gentlemen.
Nein, gar keine
also
Frage.
Das ist krass. Was war, oder andersrum gefragt, würdest du, also für die Leute, die sagen, okay, ich kann es mir leisten, muss denn ja auch immer die teuersten Menschen sein heutzutage, Coach, ich nenne es ja immer meine persönliche Abkürzung, wenn man wirklich weiß, da hat man auch einen guten, leider gibt es viele, die einen Wochenendkurs belegt haben und nennen sich den Coach.
Ja.
Aber was hältst du davon?
Ich stand dem Thema tatsächlich sehr skeptisch gegenüber. Ich habe mittlerweile, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, sogar schon meinen zweiten Coach an meiner Seite. Und bei dem ersten oder bei der ersten hat es leider aus vielen Gründen nicht geklappt und gar nicht mal, weil ich sie unsympathisch fand oder ich ihr fachlich das nicht zugetraut hätte, aber es war einfach ein beschissenes Timing für sie und für mich. Bei uns im Haus wurde kernsaniert. Wir hatten über 2 Monate lang keine Küche, kein Badezimmer. Wir haben irgendwie in Hotels gewohnt, auf der Baustelle gewohnt. Es kam überhaupt gar keine Ruhe rein, dass auch ich mir die Zeit wirklich nehmen konnte. Und da sind wir bei dem Punkt, sich Zeit dafür zu nehmen, mir die Zeit zu nehmen, auch ihr die Möglichkeit zu geben, mir zu helfen. Und am Ende habe ich es dann für mich beendet, weil ich es auch nicht ihr fair gegenüber fand, diese Zeit zu verschwenden und ihr jetzt wieder zu sagen, nee, ich habe das nicht gemacht, was du mir an die Hand gegeben hast. Weil am Ende kann halt auch jedes Abnehmkonzept, auch die Abnehmspritze, immer nur so gut funktionieren, wie ich mich halt auch am Ende des Tages an gewisse Spielregeln zu halten habe. Und jetzt bin ich halt bei Coach Thomas seit einigen Monaten. Ich glaube, wir haben im September, Oktober irgendwie so angefangen und muss sagen, es funktioniert für mich sehr, sehr gut. Wir haben jetzt knapp etwas über 6 Kilo, 7 Kilo abgenommen zusammen und das auf eine Art und Weise, dass ich halt, wenn sich da halt irgendwas passiert und wir schreiben uns täglich, ich ihm sage, du, ich glaube, meine Waage ist kaputt. Das kann nicht sein, dass über Nacht einfach 600 Gramm weg sind. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. So, und er so, doch, das ist schon okay, das passt. Und es fühlt sich für mich sehr leicht an. Und durch dieses Einordnen ganz zu Beginn, also durch diese Kennenlernphase, weiß er jetzt zum Beispiel im Speziellen auf meinem Fall, ich gehe mit dem Thema Essen sehr emotional um. Er nimmt durch gezieltes Fragen, situativ bedingt, die Emotionalität aus dem Thema heraus. Und das macht es für mich sehr, sehr einfach, auch Dinge neu zu bewerten und mit Dingen neu umzugehen. Oder halt auch mich dann in Situationen zu fragen, wenn ich abends auf dem Sofa liege und mir denke, ach, jetzt so eine Handvoll Haribos, Skittles, saure Drops, was auch immer, wäre schon sehr geil. Aber ist es dir das gerade wert? Oder warum möchtest du das gerade essen? Mhm. Möchtest du es aus Genuss? Oder kompensiere ich damit am Ende des Tages etwas, weil der Tag nicht gut verlief? Und diese kleinen Denkanstöße haben sich halt in den letzten Wochen, Monaten so gefestigt, dass ich halt durch seine Hilfe ihm das zu verdanken habe, dass ich -7 Kilo bin. Und fairerweise muss ich dazu sagen, ja, ich nehme auch die Abnehmspritze. Aber auch die macht es mir möglich, kontrollierter, reflektierter, ihm meine Probleme zu schildern, meine Herausforderungen zu schildern. Also es ist halt für mich das perfekte Zusammenspiel gerade zwischen der Abnehmspritze, die auch für meinen Diabetes nach wie vor meinen Blutzucker zum Beispiel sehr konstant hält, was mir vorher, ich nehme aktuell das Präparat Mounjaro und habe fast 9, 10 Monate überhaupt kein Gewicht unter dieser Spritze verloren. Aber dachte mir so, für irgendwas muss das ja gut sein. Und ich wollte Medizin sehen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir so einen Sensor für den Unterarm besorgt, mir das für 2 Wochen daran geklackt und mir geguckt, mal geschaut, was passiert denn in meinem Körper? Wie arbeitet das Medikament, ohne dass es halt irgendwas aktuell für mein Gewicht tut? Und ich habe verstanden, dass mir dieses Medikament auf ganz vielen Ebenen hilft. Ich habe es dann einfach mal ein, zwei Wochen auch einfach mal bewusst weggelassen, um zu sehen, was passiert mit meinem Blutzucker. Ich bin nervöser geworden. Nachts bin ich mehr aufgestanden. Ich musste mehr Wasser lassen. Also ganz viele Sachen, die mir meine Lebensqualität erheblich verbessert haben, durch die Spritze zum Beispiel, auf die ich jetzt erstmal nicht verzichten möchte, ehe ich nicht bis zu meinem Ziel gekommen bin. Und das macht halt das macht's für mich diese komplette Symbiose halt am Ende des Tages dann auch aus. Insofern, um deine Frage zu beantworten, es kann nicht schaden, einen Coach zu haben, der einen Neutralitätspunkt für dich einnehmen kann. Der halt einfach gezielt nachfragt, warum ist das denn gerade so? Und wie können wir das am Ende verändern, dass du dich in Situationen nicht mehr getriggert fühlst? Krass. Und das ist Gold wert. Ja. Also ich weiß, dass ich mit Thomas auch einen wirklich, ich würde sagen, ein sehr gutes und aus meiner Sicht herausgesprochen fast schon ein freundschaftliches Verhältnis habe und ich auch einfach wirklich jeden Scheiß und selbst wenn mich meine Frau mal irgendwie abends auf den Sack geht, kann ich ihm das morgens schreiben und er schiebt dann irgendwie einen witzigen Spruch um die Ecke und schon hat sich das wieder relativiert. Und das hilft. Ja. Das hilft, einen neutralen Punkt zu haben, der einen eben nicht verurteilt, selbst wenn man mal abends sich eine Pizza reingepfiffen hat.
Das nehme ich jetzt als dein Schlusswort.
Ja.
Ich sehe schon, das ist so geil, meine Lieben da draußen, wenn man einfach auch einen Podcaster hat, aber auch jemand, der sich intensiv, also ihr merkt, also du bist ja wirklich richtig hinterher Informationen zu schaffen, auch Transparenz
irgendwo
zu schaffen, also super. Und hört einfach mal in seinen Podcast rein, irre und ich habe jetzt gerade mal so rumgestöbert. Also da ist schon Alarm dahinter und finde ich ziemlich cool und ich könnte, glaube ich, ständig irgendwelche Themen finden und so blöpp, hier selber, leg mal los und ich hole mein Käffchen. Irre, also mega. Ja,
jetzt habe ich dich gar nicht zu Wort kommen lassen, es tut mir leid.
Das ist ja Sinn der Sache bei meinen Gästen, wenn ich quatsche, nennt sich Solo. Das ist ja ein Interviewgast. Serda, ich habe dir ja versprochen, meine obligatorische Frage von dem verwirrten Onkel ist grundsätzlich, habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendeine Frage, wo du sagst, Mann, die hat er mir nicht gestellt, aber ich hätte da noch die passende Antwort. Habe ich jetzt irgendwas? Ansonsten, klar, die Leute sollen dir folgen, die sollten sich den Podcast reinziehen. Aber gibt es noch etwas, wo du sagst, das eine jetzt noch?
Grundsätzlich ist es halt immer schwierig, dann mit einem Podcaster zu sprechen, weil der weiß irgendwann nicht, wann er aufhören muss. Aber eine Sache tatsächlich, die ich auch ganz kurz halten kann und möchte, ist, es ist am Ende des Tages wirklich im allerbesten Sinne scheißegal, wie du zu deinem Ziel kommst. Solange du dich mit dem Weg wohlfühlst, ob es dann irgendwie die Entscheidung ist, sich Hilfe in einer Adipositas-Klinik zu holen und sich für einen bariatrischen Eingriff zu entscheiden, ob es dann zu sagen ist, ach, ich glaube, ich spreche mal mit einem Arzt darüber, ob die Möglichkeit besteht, zum Beispiel die Abnehmspritze verordnet zu bekommen oder sie gegebenenfalls, wenn möglich, auch finanziell selber zu kaufen und mal auszuprobieren, aber auch bitte da immer mit ärztlicher Begleitung. Und wenn die vielleicht nicht allzu sehr Plan davon haben, sich selber auf natürlich schlau machen, aber auch mit den Informationen immer zu Fachpersonal zu gehen und sich dafür auch nicht zu schämen, sich diese Hilfe zu holen und am Ende halt auch eben wirklich zu sagen, es ist mir egal, was die Leute darüber denken, wie ich für mich entscheide, gesünder zu werden, weil das Ziel ist halt oder der Punkt ist halt eigentlich, man hat sich entschieden, den ersten Schritt zu machen, die Scham abzulegen, die einen über so viele Jahre begleitet hat, zu sagen, ich traue mich, ich habe wieder Mut, das Thema anzufassen und das ist das Wichtigste. Also es ist am Ende des Tages wirklich völlig egal, ob das mit Abnehmshakes passiert, mit Sirups, mit der Abnehmspritze, mit einer OP oder auch eben entsprechend mit einem Coach. Solange es einem hilft und man sich dabei wohlfühlt, ist das der richtige Weg.
Sehr geil, sehr geil. Zieht es euch rein, im Podcast verlinke ich natürlich Feducation, Instagram, Spotify, also ihr findet den Kerle, keine Angst, das schafft er. Ich wünsche also dir unglaublich, ich sage es jetzt bewusst, viel Spaß auf deinem Weg. Ja, danke. Es möge einfach ein leichtes sein und kein Leiden. Und finde es cool, dass du das mit dem Coach machst und ich gucke immer wieder rein, versprochen. Und wenn ich irgendwas Lustiges finde, dann schnappe ich den Serda und sage, hier, Serda, was hast du da gemacht? Dann machen wir mal kurz einen Shorty. Also sehr spannend. Also Respekt, was du da machst und Respekt vor allem auch, was du für die Community wiederum machst. Das ist mehr wert, ein kleines Diabetiker-Sternchen mehr am Himmel.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich so viel reden durfte.
Ich danke dir, mein Podcast-Kollege. In diesem Sinne, wir sehen uns vielleicht irgendwo in Berlin. Ist ja jetzt bald meine zweite Podcast-Heimat, so rum wird's. Wäre cool. Ich liebe es ja immer, wenn ich irgendwann meine Gäste mal live sehe, feiere ich dann immer noch mehr.
Ja, das mach halt so. Oh, hallo. Gehen wir einen schönen Döner essen.
Oh ja, hey. Ich sammle sowas, gell? Also sag sowas nicht. Ich bin dabei. Kenne ich gar nicht.
Ich auch. Ich kenne da nichts.
Ja, das finde ich gut. Schön, da haben wir schon was davon. Cool, also bis dahin, alles Liebe, alles Gute und wir sehen uns irgendwo irgendwann.
Ciao.
Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Zuckerjunkies Podcast gefallen hat, klick auf Abonnieren und bleib am Ball. Du kennst sicher jemanden, der das hier auch feiern würde. Teile es einfach weiter. Und hey, ein bisschen Sternglanz auf Spotify oder Apple schadet nie, denn das hilft uns, noch mehr Diabetiker zu erreichen. Wir hören uns. Bis bald. Bei den Zuckerjunkies.